Hey, ihr hört den Podcast vom Magazin Der Hamburger, Hamburgs Coffee Table Magazin im herausragenden Format. Die Extraportion Hamburg-Liebe zum Lesen und Hören. Diese Folge wird unterstützt von Hamburger Heu, ein Angebot von Hamburg Tourismus. Zusammen stellen wir euch die Ideen, Orte und Menschen vor, die diese Stadt und die Metropolregion prägen. Mehr erfahrt ihr unter www.derhamburger.info und hamburg-tourismus.de.
Für mich war es, glaube ich, hauptsächlich die allererste Galerie, wo ich dann wirklich nach diesem Rausch, nach dieser Produktionszeit und nach dieser Festivalwoche gemerkt habe, wie heftig das ist, dass so Menschen zusammenkommen und einfach was zusammen machen und dass nichts nur Politisches ist oder Religiöses ist oder irgendwas anderes, sondern einfach kreativ. Jeder kann sich einbringen. Es gibt eine Mütze oder es gibt immer Leute, die kochen dann und dann gibt es Leute, die malen und dann gibt es Leute, ne? So, das ist einfach so ein Spielfeld, wo sich jeder einbringen kann, von alt bis jung. Und das jedes Jahr haben wir die Street-Art-Oma dabei, die immer wieder kommt und alle Kunstwerke fotografiert und so weiter. Und dann haben wir jetzt auch immer Kleine, genauso wie meine Tochter jetzt auch geholfen hat zum ersten Mal. Und das hat mich, glaube ich, seit dem allerersten Mal irgendwie davon auch immer wieder ja so überzeugt oder mitreißen lassen, weil ich das sonst halt nirgendwo kennengelernt habe bisher.
Moin, moin, Hamburg!
Agnes Fritz, Geschäftsführerin von Viva con Agua Arts. Sie verrät uns in dieser Folge unter anderem, wie gut gelaunter Aktivismus mit Tiefgang funktionieren kann und was die Millantor Gallery damit zu tun hat. Aber erst einmal, hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast vom Hamburger. Ich bin Regine Marxen, Podcasterin und Autorin beim Hamburger und ich freue mich, dass ihr euch aus diesem Riesenangebot an tollen Podcasts da draußen genau diesen hier herausgepickt habt. Oder besser, wir freuen uns. Wir, das ist das Team vom Hamburger. Dazu zählt auch der Mann, der im Raum nebenan sitzt. Stefan Enrichkeit, mein Podcast-Partner in Crime, der die aktuelle und alle anderen Folgen dieses wunderschönen Gesprächsformats mit mir aufzeichnet. Schauen wir mal, dass wir euch eine gute Zeit bereiten. Stichwort gute Zeit. Bevor wir Agnes Fritz zu Wort kommen lassen, kommt hier ein kleiner Musiktipp von mir. Ein Album, das ich gerade hoch und runter höre, ist Fellini von der Crookie Gang. Auf diesem wunderbaren Klangwerk sind herrlich sommrige und liebevoll arrangierte Italo-Versionen von bekannten Indie-Pop-Songs versammelt. Da wird aus dem Song »Meine Kneipe« von der Band von wegen Lisbeth der Song »Al mio locale«. Initiiert wurde das Projekt von Musikmanagerin Charlotte Goltermann, ihrem Mann Sven Regner und Francesco Wilking. Den kennt man von der, zu Recht, von der Musikpresse hochgelobten Indie-Band »Höchste Eisenbahn«. Wilkings Mutter kommt übrigens aus Rom. Er singt somit natürlich höchstpersönlich, hat aber auch jede Menge Gäste am Start. Die Wahlhamburgerin Antje Schonmacker zum Beispiel. Also, gönnt euch einen Aperol Spritz oder ein eiskaltes Peroni, stellt die Anlage laut und holt ein Stück italienische Leichtigkeit in euren Garten oder auf euren Balkon. Am 22. Juni kommt die Crookie Gang übrigens nach Hamburg in das Übel und Gefährlich. Ich verlinke euch das Album und das Konzert in den Shownotes. Ach ja, Crookie ist italienisch, ihr habt es natürlich geahnt, und ist eine liebevoll ironische Bezeichnung für Deutsche. Es heißt so viel wie Kraut. Jetzt zu unserem Gast in dieser Folge, Agnes Fritz. Eigentlich, treue HörerInnen werden es wissen, sollte an dieser Stelle Christoph Busch über seinen Zuhörkiosk sprechen. Wir mussten ihn leider um eine Folge schieben. Denn während ich entspannt diese Folge einspreche, rotiert Agnes mit ihrem Team auf voller Drehzahl. Die Millantor Gallery, das Herz von Viva con Agua Arts, steht in den Startlöchern. Sie beginnt am 13. Juli, also in knapp 4 Wochen ab heute. Die Millantor Gallery findet im Millantor Stadion statt und präsentiert 4 Tage internationale Kunst, Musik und Kultur. Die Idee dahinter, Aufmerksamkeit zu schaffen für die internationalen Trinkwasserkrisen und die Hilfsprojekte von Viva con Agua St. Pauli und natürlich Gelder zu generieren, die in besagte Projekte fließen können. Agnes ist schon lange Teil des Viva con Agua Kosmos. Zuerst als Ehrenamtliche, dann als Geschäftsführerin von Viva con Agua Arts. Dazwischen war sie in den USA, zusammen mit ihrem Mann Micha Fritz, Mitbegründer von Viva con Agua und ihren 2 Kids. Corona sorgte dafür, dass die Familie schneller wieder in Hamburg war als geplant. Lehm ist das, was zwischen den Plänen passiert. Weil das so ist, ist Agnes bis heute kein Fan von starren Business-Strategien. Ich habe mit ihr über gut gelaunten Aktivismus mit Tiefgang gesprochen. Warum schließen sich Lebensfreude und Aktivismus in ihren Augen nicht zwingend aus? Wie behält man bei der Organisation eines quietschbunten Festivals, das auch auf Konsum setzt, den Fokus auf das Social Business und die Ernsthaftigkeit dahinter? Wie ist es, als Aktivistin mit einem Aktivisten zusammenzuleben? Und wie hält sie als zweifache Mutter und Geschäftsführerin ihr Energielevel oben? Starten wir einfach. Liebe Hamburger, liebe Hamburgerinnen, Freunde und Freundinnen dieser Stadt, Agnes Fritz. Was hat dir denn heute schon gute Laune gemacht?
Gute Laune hat mir gemacht, dass mein Sohn nach anderthalb Jahren zum allerersten Mal durchgeschlafen hat. 8 Stunden Schlaf an einem Stück.
Du müsstest wahnsinnig erholt sein eigentlich.
Ich fühle mich so, als hätte ich keine Augenringe mehr, obwohl ich das nicht ganz glaube, weil wir jetzt 4 Tage Netzwerktreffen, internes Treffen, alle Ehrenamtlichen von Viva Con Agua hinter uns hatten und wir 4 Tage in der Natur waren und da auch natürlich sehr wenig geschlafen hatten. Aber die Kinder waren mit dabei und das ist schön, wenn man so ein bisschen Beruf und Familie verbinden kann und auch den Kindern irgendwie dieses gemeinsame etwas schaffen und etwas gemeinsam machen mit ganz vielen anderen Menschen, wenn man das teilen kann.
Meine erste Frage spielte natürlich auch darauf an, dass alles, was ich von euch so sehe, also was ich eben von euch miterlebe, wirkt so wahnsinnig energetisch und wahnsinnig gut gelaunt. Und ich habe mich gefragt, bist du so ein Typ, der immer gut gelaunt ist und das ausstrahlt? Oder ist das schon Arbeit und an sich auch Aktivismus?
Ja, also ich glaube, so von meinem Grundcharakter habe ich das schon auch ins Blut bekommen. So, wenn ich meine Eltern anschaue und so. Ich glaube, so viel zu machen und auch so viel zu arbeiten, schafft man gar nicht, wenn das keinen Spaß macht. Es kann nur kippen und das darf man auch, glaube ich, sollte man auch einfach rigoroser ansprechen, wenn wir natürlich zu viel arbeiten oder wenn es einfach zu viel wird, was man macht. Also wenn man so das eigene Selbst und die Me-Time immer wieder vergisst und dann einfach merkt, dass die Energie auch irgendwann mal fehlt. Aber ich glaube, ich habe sie sehr viel, ich weiß es nicht. Dann müsstest du einmal meine Umgebung fragen und mein Team fragen, ob ich immer so gut drauf bin. Ich glaube schon viel.
Oder? Also ich glaube, das kriegst du selber mit, wenn du Phasen hast, wo du nicht so gut funktionierst, oder?
Ich versuche mich dann relativ gut auch zurückzuziehen. Ja. Also ich glaube, es ist total wichtig, da in die Reflexion reinzugehen. Ja, und ich habe auch über die letzten Jahre sehr viel gelernt und sehr viel dazugelernt und sehr viel über mich gelernt, um auch in solchen Phasen einfach dann am Start zu sein und zu wissen, was man gerade braucht. Und neulich hatte ich schon gemerkt, dass dieses Jahr auch schon relativ viel war und sehr viele Sachen passiert sind. Dann habe ich mich mit meiner Tochter für 5-6 Tage einfach, sind wir wohin gegangen und haben gesagt, wir machen jetzt ein bisschen Tochter-Mutter-Zeit und ein bisschen Auszeit von allen. Und das war dann wieder gut, weil ich wusste so, ich brauche das jetzt, ich brauche einmal diese Pause und kam danach 6 Tagen wieder gut gelaunt zurück.
Wissen, wo die Auszeit gebraucht wird und wann. 2 Kinder hast du, wie alt sind die?
5 und 1,5 Jahre.
Ein Sohn, eine Tochter.
Genau.
Du und dein Mann, Micha Fritz, ja. Ihr seid ja beide Aktivisten. Ihr seid beide eigentlich im Grunde bei demselben Unternehmen, auch wenn du natürlich Geschäftsführerin bei Viva Con Agua Arts bist. Mhm. Nervt das nicht auch manchmal, wenn man irgendwie dasselbe macht, so als Paar?
Ja, wir haben uns das ja auch lange überlegt, ob wir es überhaupt machen wollen. Ich war ja ganz lange auch ehrenamtlich dabei und war selber Kulturmanagerin, habe davor noch für den Verein von Lemonade & Charity gearbeitet und haben dann damals den Sprung gewagt, weil wir gesagt haben, lass uns doch mal Viva Con Agua im Ausland aufbauen und lass uns doch das gemeinsam machen in Kalifornien und haben dann diesen Sprung gemacht und das war dann auch für mich der Zeitpunkt, wo ich dann sozusagen in das Hauptamt gegangen bin und wo ich dann mit ihm zusammen gearbeitet habe und ich muss sagen, es war super anstrengend, weil wir so unterschiedlich sind, aber das heißt, wir ergänzen uns auch ganz gut. Ich habe immer mehr gelernt zu wissen, wo so seine Stärken sind und er weiß, wo meine Stärken sind und wir sind total komplementär. Ja? Ich glaube, das ist sozusagen das Schöne, weshalb es ganz gut funktionieren kann. Er inspiriert mich auch, ich hoffe, ich inspiriere ihn auch und in einem Alltag haben wir auch gar nicht so viel gemein. Also wir haben nicht zu viele gleiche Termine, sonst würde es, glaube ich, auch nicht gehen. Wäre er gleich bei der gleichen Entität, wären wir in einem Team, dann würde das Ganze vielleicht auch nochmal anders aussehen. So. Aber so ist es dann doch einigermaßen getrennt. Aber in Kalifornien, es hat Spaß gemacht. Also es war auch eine Herausforderung, aber es hat Spaß gemacht.
Jetzt hast du uns neugierig gemacht, zumindest ist mich schon mal. Du kommst aus dem Kulturveranstaltungsbereich. Mhm. Wie genau bist du da gelandet, wo du heute bist? Erzähl mal.
Also ich hatte schon immer zwei Kernbereiche und das eine war so internationale Zusammenarbeit und das andere waren Kulturveranstaltungen. Also ich habe mit 15 schon die ersten Partys organisiert und ganz viel einfach immer organisiert an Kulturveranstaltungen. Und dann habe ich beides gemacht und ich dachte immer, ich müsste mich irgendwann mal entscheiden. Oder ich habe auch Projekte gemacht mit verschiedenen Ländern der Welt und alle so, nee, man muss sich spezialisieren, man muss ja Expertin werden von einem Kulturkreis oder von einem Land. Und ich war so, nee. Mich interessiert das alles. Und am Ende bin ich jetzt hier gelandet, wo ich wirklich alles vereinen kann. Es ist sowohl die internationale Zusammenarbeit, die Entwicklungszusammenarbeit dabei, als auch natürlich die ganzen Kultur und Musik und Kreativprojekte und Geschichten und natürlich die Millantor Gallery. Von dem her, ja, vielleicht sollte es so sein.
Das ist natürlich toll, wenn man sich nicht entscheiden kann und etwas findet, wo man sich wirklich auch nicht entscheiden muss.
Ja.
Trotzdem muss ich nochmal nachfragen, so dein Werdegang, denn du kommst ja auch zum Beispiel nicht aus Hamburg, ne? Du kommst ja eigentlich eher aus dem süddeutschen Raum, richtig?
Genau, von der Schwäbischen Alb, südlich von Stuttgart.
Was hat dich nach Hamburg verschlagen, über den Umweg über Kalifornien?
Nach Hamburg, davor war ich schon in Hamburg, dazwischen war ich in Kalifornien und an verschiedenen Ecken und Enden der Welt. Mich hat damals die Arbeit und mein Masterstudium nach Hamburg verschlagen und eine meiner engsten Freundinnen, die immer von Hamburg geschwärmt hat, weil sie selbst aus Hamburg ist. Und jetzt wohne ich zwei Häuser weiter von ihr und habe dann meinen Master auch hier gemacht und habe hier sehr viel gearbeitet und sehr viel Erfahrung gemacht, ja.
Und dann hast du deinen Mann kennengelernt, der aber auch nicht aus Hamburg kommt,
ja.
Oder?
Ja, so die ganzen, so ein paar von den Viva con Agua Gründern kommen alle aus Süddeutschland. Und als ich die dann hier kennengelernt habe, dachte ich so, ja, das sind ja wie meine Kumpels von zu Hause. Das ist, also ist zwar nördlich von Stuttgart, ne, ist so eine Stunde voneinander entfernt, aber nee, es ist wirklich so ein bisschen ähnlicher Schlag.
Das heißt, ihr habt euch beide auch in diesem Ökosystem kennengelernt?
In Hamburg, ja.
Ja. Mhm.
Ökosystem, Kultur, Musik, Kreatives, ja.
Seid dann zusammen ins Ausland gegangen?
Ja.
Habt dort Viva con Agua Arts in Kalifornien aufgezogen?
Nee, Viva con Agua in Kalifornien aufgezogen. Also wirklich, wir wollten dann dort ganz viel und haben das auch 3 Jahre lang gemacht im Kultur- und Musikbereich. Einfach schon Veranstaltungen organisiert, Ausstellungen organisiert, Konzerte organisiert. Und es hat halt gedauert, bis wir das Ganze gegründet hatten offiziell. Also so, ne, etwas zu gründen in den USA ist jetzt nicht unkompliziert. Und dann aber auch die Arbeitsgenehmigung zu bekommen, das Visum zu bekommen, das hat einfach gedauert. Und am Ende hatten wir alles und haben hier die Zelte abgebrochen und dann waren wir da drüben. Und dann kam die Pandemie. Und ich bin als Zusatzausbildung habe ich mal so eine Katastrophenhilfsausbildung gemacht und habe dann schon gesehen, dass da irgendwas aufploppt, was wahrscheinlich etwas länger bleibt von den Strukturen her mit der ganzen Pandemie und habe wirklich auch gesagt, wir hatten wirklich da so ein Artist-in-Residency-Programm, wir hatten gerade Künstlerinnen vor Ort, für die wir auch verantwortlich waren und ich war so, ich glaube, wir müssen ganz schnell die Zelte abbrechen, wenn wir nicht die nächsten Monate irgendwo in LA hängen wollen, was einfach ja auch ein Umfeld ist, was für uns alle neu war, was hohe Fixkosten hat, was man auch erstmal tragen muss und so weiter und so fort. Und dann haben wir da innerhalb von 3-4 Tagen alle Zelte abgebrochen und sind zurückgeflogen. Und es war die richtige Entscheidung, auch wenn es traurig ist und schade ist. Aber jetzt im Nachgang war es die richtige Entscheidung.
Gibt es trotzdem Tage, wo du sagst, ich wäre gerne woanders?
Ja, also natürlich. Schau mal heute das Wetter an zum Beispiel. Es ist wieder so, dass es regnet und ich denke mir, warum? Für mich war es einfach immer so, ich will nicht stehen bleiben, ich will lernen. Mein Antrieb, nach Kalifornien zu gehen, war nicht die Palmen und die Sonne da drüben, sondern ich habe schon immer gehört gehabt, auch im Kulturmanagementbereich, dass die Kultur in USA anders funktioniert. Das heißt nicht besser, weil dort ist vielmehr schon eng verwoben mit der Wirtschaft. Das ist nicht das gleiche System wie in Deutschland, wo man ganz viel auf Förderung aus ist, wo der Staat ganz viel mitfinanziert. Das ist hier einfach immer noch gang und gäbe und auch jetzt durch die Pandemie musste es ja leider wieder passieren. Weil es sich dort nicht alles wirtschaftlich selbst trägt. Und die USA war schon immer so ein Sondersystem, dass ich gedacht habe, ich finde es mal interessant, dahinter zu schauen. Und das Gleiche ist nicht nur im Kulturbereich, sondern auch im NGO-Bereich so, dass dort einfach schon immer und früher einfach ganz andere Ideen und Systeme und Strukturen funktioniert haben. Und das fand ich so interessant. Ich durfte ja jetzt ein bisschen was dazu lernen. und ja, es hat sich jetzt so ergeben, es war ja auch nicht geplant, dass ich dann zu Viva con Agua Arts zurückkomme, sondern mein damaliger Kollege hat mich dann dazu geholt und gefragt, ob es denn nicht schön wäre, wenn ich hier wieder zurückkomme. Und ich habe meinen Werdegang ehrenamtlich bei der Millantor Gallery angefangen. Und für mich war das ein Festival, das mir sehr viel beigebracht hat und wo ich jetzt auch das Gefühl habe, ich will dem Festival hoffentlich auch etwas zurückgeben mit meiner Arbeit. Und das Ganze wirklich wieder nach der Pandemie so in festere Strukturen zurückzubringen. So.
Letztes Jahr 10 Jahre.
Genau.
Die Millantor Gallery, glaube ich, kann man sagen, ist das Herz von Viva con Agua Arts, ne?
Ja, das ja, kann man genauso sagen. Ja.
Gibt es da noch andere Projekte nebenbei oder ist es hauptsächlich die Millantor Gallery, die dann so ausstrahlt in verschiedenen Geschichten?
Ich glaube, die Millantor Gallery hat die allergrößte Strahlkraft. Das ist auch das allergrößte Projekt. Das beschäftigt uns auch am allermeisten. Wir haben Heimspielprints, die zu jedem Heimspiel von dem FCSP gemacht werden. Das ist ganz toll und die gibt es jetzt auch schon jahrelang. Ich habe schon gesagt, wir müssen mal eine Ausstellung machen, nur mit diesen Motiven der Heimspielprints und den Farben des FCSP. Wir haben Viva con Agua Music bei Viva con Agua Arts aufgehangen. Das heißt, es gibt auch dort das Kinderprojekt Alpagua. Wahrscheinlich, normalerweise steht es hier auch im Büro irgendwo rum, eingepackt, der große Alpaka-Kopf. Das sind Social Hits for Kids mit den 17 Nachhaltigkeitszielen, mit denen wir jetzt auch die jüngere Generation etwas bewegen und aktivieren wollen. Und andere Viva con Agua Music Releases. Und dann haben wir aber auch immer wieder andere Ausstellungen über das Jahr verteilt oder eine Auktion, die nochmal sondermäßig gemacht wird. Und jetzt haben wir ja das neueste Social Business bei Viva con Agua, nämlich die Villa Viva. Und die Villa Viva wird im November diesen Jahres auch die Pforten und die Türen öffnen. Und dort wird es natürlich auch Kunst an den Wänden geben. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder ein neues, zweites Großprojekt für dieses Jahr dabei. Das heißt, wir stehen nicht still. Und da kommt immer irgendwie neue Projekte auf uns zu.
Wie groß ist dein Team?
Ja, das ist interessant, weil ich glaube, das kann man nie sagen. Wir sind manchmal 4 Festangestellte. Und dann sind wir jetzt 16. Und dann sind wir ja so, ich würde mal sagen, wirklich so 5. Dann sind bestimmt irgendwie so 50 wirklich sehr aktive Menschen außenrum und die darf man immer nicht vergessen, weil die machen ja dann auch die Arbeit mit. Ja? Das heißt, wir sind immer ganz wenige, so im Winter und dann steigen wir wieder an auf so bestimmt 80 oder sowas, bis hin zum Festival dann eher so 300. Und das ist so ein Jojo-Effekt, den habe ich gemerkt, als ich hier nochmal richtig angefangen habe. So, wir sind ja nur ganz wenig, aber nee, wir sollen und dürfen und müssen auch alle mitdenken. Das heißt, die Strukturen müssen auch anders gemacht werden, dass man sich wirklich als ehrenamtliches Team sieht und nicht nur die Festangestellten, es sind 5, sondern wir sind ganz viele, die das Ganze überhaupt möglich machen.
Sonst verliert man ja vielleicht auch die Ehrenämtler auf diesem Weg, richtig? Wenn man ja auch angewiesen, ich sag mal, ihr seid wahrscheinlich auch ein wenig angewiesen auf die ehrenamtlichen Helfer. Ohne ist es wahrscheinlich nicht zu schaffen, ohne die HelferInnen.
Ohne ist es überhaupt nicht möglich, genau. Deswegen, wenn man davor immer jemand gefragt hat, wie viel seid ihr denn bei Arzt und 5 sagt oder sowas, dann spiegelt das halt nicht die Realität wider, sondern wir sind eigentlich viel mehr. Und ein Teil davon bekommt Geld dafür, dass es das hauptamtlich den ganzen Tag macht und wahrscheinlich Abendstunden und Wochenendstunden noch dazu. Aber die anderen sind so aktiv. Also wir haben zum Beispiel einen, der seit der letzten Galerie einfach regelmäßig die ganze Zeit hier ins Büro kommt und einfach mitarbeitet. So, der gehört ja auch dazu. Und andere, die sich jetzt dann einen Tag die Woche einbringen und total am Start sind. Oder einer, der seit Jahren die Auktion leitet und den Kunstverkauf leitet und einfach so viel dabei ist. Der ist ja Teil des Teams. Und deswegen... Es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, sondern man muss es einfach so ausholen, damit man auch die Strukturen dahinter gut verstehen kann.
Ihr seid fluide, wahrscheinlich seid ihr auch, wie man das heutzutage so sagt, agil.
Ja, genau, das haben wir jetzt nämlich gemacht im letzten halben Jahr. Wir haben alles umgestellt, damit wir viel mehr Transparenz schaffen, dass wir viel agiler sind und damit wir genau diese Strukturen auffangen können.
Ich habe gelesen, du bist auch nicht so ein Fan von klaren Strategien, weil es braucht immer noch eine gewisse Flexibilität. Hat sich das dann geändert in deiner persönlichen Einstellung, was Organisationsform von Unternehmen angeht?
Ich habe, ja, das ist witzig, interessant, stimmt. Ich glaube, diesen Free-Flow sollte man immer beibehalten. Ich habe trotzdem jetzt so ein paar Oberthemen gelegt, damit man so ein bisschen Orientierung und Struktur schafft und die wir als gemeinsames Team dann auch sozusagen verabschiedet haben und jeder hat das mitgearbeitet daran, aber dass wir uns sozusagen gemeinsam einen Rahmen gegeben haben und dieser Rahmen ist aber noch so offen, dass es diesen Free-Flow auf jeden Fall, ja, dass da noch Offenheit ist für diesen Free-Flow. Und wir hatten jetzt auch immer so gemacht, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das eine und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden wir uns, was wir im zweiten halben Jahr machen. So. Einfach nur, weil diese Welt hat sich ja so verändert, auch in den letzten Jahren, dass man diese Sachen gar nicht mehr alle planen kann. Man kann nicht einen Jahresplan machen und eins zu eins denken, es kommt dann irgendwie alles so. Und dann, ne, so vielleicht für die Personen, die dann einfach so eine Struktur brauchen, es sind total herausgefordert, weil es jetzt plötzlich irgendwie schon wieder eine Planänderung gibt und so. Deswegen haben wir so ein bisschen so ein ganz grob Konzept und Strategie drüber gelegt, damit man aber noch offen bleiben kann für das, was kommt.
Es steckt so viel Arbeit dahinter. Es kommt, finde ich, was eure Kommunikation angeht, ja immer fluffig und gut gelaunt rüber. Dabei kann natürlich der Anlass, warum es überhaupt diese gemeinnützige GmbH gibt, einem ja schon schlechte Laune machen. Ne? Am Ende ist es ja auch ein Social Business und es geht um Wasserversorgung, Zugang zur Wasserversorgung.
Das Problem ist, dass es ja so weit weg ist. Also es ist so weit weg von unserer Realität. Das kommt jetzt immer näher, also ne, so die Wasserthemen kommen immer näher.
Definitiv.
Die Klimaveränderungen kommen immer näher. Das ist ja dann eben auch mit sauberem Wasser oder auch Hygiene kam jetzt sehr, sehr nahe sozusagen an die Gesellschaft, auch hieran. Ich war schon lange nicht mehr auf einer Projektreise und ich war schon lange nicht mehr im Projektgebiet, weil wir das natürlich auch pandemiebedingt jetzt erstmal abgesagt haben. Aber da... Bei jeder Reise kam ich einmal ans Limit, wo ich einfach Rotz und Wasser geheult habe, weil die Situationen einfach zu erkennen und die Lebensrealitäten auch zu erkennen einfach schon hart sind und schwer sind. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Antrieb. Das soll auch bitte nicht allen so gehen, aber das ist natürlich einmal genau solche Sachen auch zu erleben und auch andere Lebensrealitäten zu erleben und zu merken, was man eigentlich für einen Beitrag beisteuern kann, ist natürlich irgendwie das, was dann auch die Motivation bringt.
Ich finde es ganz spannend, dass ihr natürlich auch den Menschen, die euch unterstützen und die diese Marke, ihr seid ja im Grunde auch eine Marke und es ist Markenführung, was ihr macht, gut finden, dass das natürlich auch auf so einem gut gelaunten Weg funktioniert und dass ihr auch mit diesen Konsumgedanken ja auch ein wenig spielt. Ich gehe auf ein Festival, ich konsumiere Musik, ich kann Kunst kaufen, ich kann reisen, ich kann jetzt in einem neuen Hotel absteigen, alles zu einem guten Zweck, aber es kommt alles total cool und fluffig rüber. Bis wohin kann man dieses Spiel spielen? Wann geht die Rechnung vielleicht nicht mehr auf?
Also was wir uns jedes Jahr und auch zum Beispiel jetzt für dieses Jahr wieder vorgenommen haben, ist noch mehr transparente und authentische Kommunikation darüber. Also ich glaube, wir schaffen das und ich glaube, bis 2019 war auch noch viel mehr direkter Austausch, aber in diesem Jahr haben wir zum Beispiel 5 Artists aus Indien da und unsere indische Kollegin da, dass sie einfach die Lebensrealität dort und die Projekte vor Ort einfach nochmal viel, viel näher bringt. Das heißt, das ist das eine, wo wir einfach gesagt haben, es soll nicht immer alles nur fluffig und so weiter rüberkommen, sondern wir werden verschiedene Projekte haben, wo wir einfach auch Herausforderungen zeigen. Wir werden wahrscheinlich ein ganz tolles Projekt mit einem Fotografen haben, der einfach die Überfischung thematisiert mit den Fotografien und wo wir auch Vermittlungstexte dabei haben über die Herausforderungen der Überfischung. Das heißt auch, wo es einfach in die Tiefe geht und nicht immer alles sozusagen nur schön ist. Und trotzdem ist es ja eine bewusste Strategie, erstmal auch von Viva Con Agua, auch als Marke, dahin zu gehen und zu sagen, wir wollen nicht mit dem Leid der Welt spielen. Wir wollen nicht die negativen Seiten zeigen von Uganda oder von einem Kontinent wie jetzt Afrika, aber auch von anderen Ländern, dass es dort alles irgendwie, dass es dort nur Armut gibt und gar nicht dieses Positive. Und ne, wenn man jetzt gerade so Länder anschaut wie Uganda, was es dort für Social Businesses gibt, was es dort für eine Jugend gibt, die super aktiv ist. Die Kreativszene, die MusikerInnen, die KünstlerInnen, das ist einfach so unglaublich toll. Und diese mal aufzuzeigen und das Potenzial zu zeigen von einem Kontinent, der sozusagen eigentlich auch aus Strukturen gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie da rauszukommen von alleine, das ist schon eine bewusste Entscheidung. So, auch wenn dieses zu fluffige und sowas bei uns schon immer wieder zu Diskussionen führt, weil wir auch das andere zeigen wollen, ist es sozusagen eine Balance, die wir machen. So, ne? Auf der einen Seite irgendwie das Kreative und das Potenzial irgendwie aufzuzeigen und dort die Menschen einzuladen. Jedes Jahr, auch wenn wir hingehen, diesen Rücktransfer auch zu machen, dass dieses Nord-Süd wirklich ein Austausch ist und dass sich Gemeinschaften auch bilden können zwischen verschiedenen Gesellschaften, aber eben auch die verschiedensten Projekte aufzuzeigen.
Lass uns nochmal über die Millantor Gallery direkt sprechen. Die gute, ich muss es spotten, deshalb habe ich meine Lesebrille aufgezogen, damit ich es lesen kann. 13. bis 16. Juli 2023 findet sie statt. Ja. Ich vermute, ihr seid schon voll drin in dem Plan. Ja.
Total.
Wie ist denn der Stand?
Der Stand ist, dass wir relativ viel schon von dem Programm fest haben. Es ist inzwischen auch so weit, dass wir ganz viel jetzt anfangen zu kommunizieren. Aber wir haben wirklich ein ganz tolles Programm schon hingelegt. Es gibt sehr viele Kleingruppen. Bei uns ist ja alles dann auch im Kollektiv organisiert und ganz viele Kleingruppen. Das Musikkollektiv ist schon total weit mit dem Musikprogramm. Kulturprogramm ist schon total weit. Die KünstlerInnenauswahl, die wir dieses Jahr auch sehr kollektivistisch ausgewählt haben. Ich freue mich schon total. Da kommen einfach schon ganz, ganz großartige Menschen, die das Ganze dann zu so einem großen, bunten, ja, so einer großen, bunten Zirkuswelt machen, wie ich das immer sage, weil einfach so viele Menschen beteiligt sind und man an allen Ecken und Enden irgendwas dann entdecken darf.
Wie wählt ihr denn die Kunstschaffenden, die dort zu Gast sind, aus? Nach welchen Kriterien? Wie funktioniert das?
Am besten nur von diesem Jahr reden, weil ja. Es ist sozusagen, ne, wir überlegen uns jedes Jahr auch ein bisschen was anderes. Und dieses Jahr haben wir ein Thema gewählt. Das Thema ist Making Waves, the Power of Water. Und haben das in so drei Kategorien aufgedröselt, haben gesagt, so in die und die und die Richtung kann es gehen. Und haben dann eine Ausschreibung gemacht und haben dann eben auch geschaut, wer hat sich denn mit dem Konzept auseinandergesetzt? Ne? Wer bringt irgendwie einfach interessante Gedanken mit? Wen haben wir vielleicht auch noch nicht gesehen? Weil wir wollen eben ja auch eine Plattform sein für Menschen, die dann nicht immer wieder die gleichen ankommen, die man dann sieht. Da haben wir eine Family-Wand. Das ist ganz schön, weil wir einfach Artists haben, die immer wieder dabei sind. Das machen wir dann gesondert. Und dann saßen wir hier an diesem gleichen Tisch in der großen Runde und haben einfach darüber gesprochen und haben einfach geschaut. Und meistens ist es schon so, dass wir dann irgendwie bei ähnlichen Sachen rauskommen.
Da muss man doch manchmal bestimmt auch Nein sagen, oder? Sprich, Kunstschaffenden, KünstlerInnen absagen.
Ja, leider, ganz arg oft.
Kannst du gut Nein sagen? Lernt man das als zweifache Mutter?
Ich glaube, man lernt es ganz gut, genau. Es geht nicht alles. Es geht, und wir haben gar nicht so viel Platz. Man denkt immer, wir haben ein Riesenstadion mit ganz vielen Quadratmeter Fläche, Wände und so weiter und so fort. Aber wir kommen immer wieder an die Kapazitätsgrenze, ganz, ganz schnell. Da muss man das leider machen.
Wenn du bist, glaube ich, habe ich gelesen, seit der vierten Runde dabei. Erst ehrenamtlich, jetzt hauptverantwortlich.
Ja, ja.
Gab es da ein Ereignis, was dir besonders im Kopf geblieben ist oder im Herzen, wenn man es emotional ausdrücken möchte, auf der Millantor Gallery?
Für mich war es, glaube ich, hauptsächlich die allererste Galerie, wo ich dann wirklich nach diesem Rausch, nach dieser Produktionszeit und nach dieser Festivalwoche gemerkt habe, wie heftig das ist, dass so Menschen zusammenkommen und einfach was zusammen machen und das nichts nur politisches ist oder religiöses ist oder irgendwas anderes, sondern einfach kreativ. Jeder kann sich einbringen. Es gibt eine Mütze oder es gibt immer Leute, die kochen dann und dann gibt's Leute, die malen. Und dann gibt's Leute, ne? So, das ist einfach so ein Spielfeld, wo sich jeder einbringen kann, von alt bis jung. Und das jedes Jahr haben wir die Street Art Oma dabei, die immer wieder kommt und alle Kunstwerke fotografiert und so weiter. Und dann haben wir jetzt auch immer Kleine, genauso wie meine Tochter jetzt auch geholfen hat zum ersten Mal. Und das hat mich, glaube ich, seit dem allerersten Mal irgendwie davon auch immer wieder ja so überzeugt oder mitreißen lassen, weil ich das sonst halt nirgendwo kennengelernt habe bisher. Nicht in so einem Ausmaß.
Die Street-Art-Oma?
Ja.
Führe das bitte einmal aus.
Die kommt jedes Jahr und macht Fotos von all den Wänden, die da entstehen und von all den Künstlerinnen, die die Wände bemalen. Und dann macht sie jedes Mal ein Fotobuch. Jedes Jahr. Das ist ganz toll.
Ist das ihr offizieller Name?
Ja, doch. Also von uns wird sie immer so bezeichnet.
Sehr, sehr schön. Das heißt, du hast jetzt kein einziges Ereignis, wo du sagst, das war eine Zäsur, das hat mir geholfen, da auch dran zu bleiben, sondern es ist ein immer wiederkehrender oder eine immer wiederkehrende Ekstase. Das klingt ja nur zu ekstatisch.
Ja,
irgendwie.
Genau so ist es. Und es ist, ich glaube, alle, die dabei waren und das einmal hören von mir, würden das wahrscheinlich wiedererkennen. Es ist aber auch so, dass viele sagen, oh mein Gott, das meine ich wieder, das ist ja voll anstrengend.
Bei der Millantor Gallery, wo oder wie genau greift da denn dieser Social Business Ansatz?
Also der Social Business Ansatz greift vor allem beim Kunstverkauf, weil dort ist es keine Spende mehr. Und ich will aber das so ein bisschen auch nochmal verfeinern in der Darstellung nach außen, weil wir sind zwar eine GmbH, und haben sozusagen diese Social Business Anteile, weil wir vor allem den Kunstverkauf haben oder das Musikstreaming. Überall dort, wo sozusagen ein Gegenwert ist für das, was man an Geld da reingibt. Ab da ist es ein Social Business. Ganz klar. Rechtlich, wirtschaftlich, finanziell, steuerrechtlich, alles. Aber was wir machen mit der Millantor Gallery ist nicht ein reines Social Business. Und ich glaube, das haben wir die letzten Jahre auch oft vergessen. Es ist eine gemeinnützige Veranstaltung. Und wenn man es wirtschaftlich betrachten würde, würde es einfach keinen Sinn machen. So, einfach weil wir versuchen, die Eintrittsgelder so gering wie möglich zu machen. Wir wollen, dass alle kommen können. So, wir haben ein super buntes Programm. Ganz viele engagieren sich ehrenamtlich. Wenn man das Ganze einmal ausrechnen würde und für alles irgendwie bezahlen müsste, was wir da machen, dann wird sich das einfach nicht lohnen. So, und deswegen ist, finde ich, das Gesamtkunst Werk Millantor Gallery kein Social Business. Und das will ich so ein bisschen, glaube ich, jetzt nochmal verfeinern, weil ich gemerkt habe, welche Kraft eigentlich die Millantor Gallery hat und was für ein unglaubliches Gesamtkunstwerk das Ganze ist. Das ist das eine, genau. Aber der Kunstverkauf, der Musikverkauf, diese Sachen sind das reine Social Business, wo einfach immer gewisse Anteile, es ist immer unterschiedlich, ne? Also es können KünstlerInnen auch sagen, sie wollen 50%, sie geben 100%, das ist sozusagen frei wählbar. Genau, da ist es halt schön und ganz klar irgendwie, dass eben auch ganz viel Gelder, wenn man jetzt so auf die Gesamtgelder schaut des Jahres, auch wieder zurückfließen in KünstlerInnenförderung, so. Ne, weil sie einfach verkaufen, weil sie ihre Kunstwerke verkaufen und weil sie dann dafür Geld bekommen.
Wir haben hier also eine Doppelwirkung. Wir haben einmal eine Förderung der Kunstschaffenden oder der KünstlerInnen-Szene. Und wir haben gleichzeitig diesen Ansatz, Gelder in Viva con Agua Projekte global zu senden.
Genau.
Stelle ich mir schwer vor, zu entscheiden, was wie wo reinfließt. Du sagst, ja, die KünstlerInnen, die entscheiden das dann selber. Und das, was dann bei euch wahrscheinlich übrig bleibt, ihr dürft ja keine großartigen Gewinne schöpfen als gemeinnützige GmbH, tippe ich mal, ne? Glaube ich, so, fließt dann wahrscheinlich in die Wasserprojekte, ne?
Ja, es war auch, da kann ich gleich dazu sagen, so vor der Pandemie zum Beispiel 2019, wurde es dann direkt an ein Projekt geknüpft, weil dann gesagt wurde, da wird der Austausch stattfinden, da wird es eine Projektreise geben und dieses Projekt wird unterstützt. Das Ganze ist jetzt in der EZ, also in der Entwicklungszusammenarbeit, so ein bisschen durch die Pandemie auch anders geworden. Jetzt haben wir zum Beispiel gesagt, wir suchen uns nicht ein Projekt raus, weil am Ende das Wash-Team, also das Wassersanitär-Hygiene-Team, das bei uns auch die Projekte mit betreut und die auch die Kompetenzen und die Expertise haben zu sagen, dort wird jetzt was gebraucht, das Projekt geht 3 Jahre, das Projekt geht 5 Jahre, die sollen am Ende des Jahres eben auch entscheiden, wo gerade der größte Bedarf ist. Das ist nämlich eigentlich viel besser, als dass man von vornherein etwas beschließt und vielleicht hat sich das schon wieder gewandelt. Also weil auch dort die Welt anders geworden ist. Ne? Die Resilienzfähigkeit, die Veränderungen und sowas sind halt einfach von der Taktung her viel schneller geworden. Das heißt, wir haben in diesem Jahr zwar gesagt, zum Beispiel, wir wollen diesen Fokus auf Indien legen, wir wollen die Projekte dort darstellen, wir wollen aus Indien auch eine Delegation einladen, aber es ist jetzt nicht mehr 1:1 gekoppelt. So, das finde ich jetzt nicht schlimm, aber ich finde es total wichtig, das auch dazu zu erzählen. Ja, also wir werden trotzdem aber auch andere Artists haben, aus Uganda kommt jemand, aus Kenia kommt jemand, aus Südafrika kommt jemand. Wir werden sicherlich auch die Projekte in Uganda und Südafrika damit auch darstellen. Es geht halt gesamt um diese Projekte. Und was für uns wichtig war aber in dem Bereich ist, dass Viva con Agua vor allem auch Fokusländer hat. Das heißt, die Länder, die ich jetzt schon genannt habe, werden einen Fokus haben und bleiben, egal ob dann die Projekte mal nur 1 Jahr gehen oder ob sie auf 3 bis 5 Jahre ausgelegt sind. Das heißt, was wir schaffen wollen, ist ja einen Rahmen, einen Austausch innerhalb dieser Gemeinschaften. Und das sind eben aktuell solche Länder wie Uganda, wie Indien, wie Nepal, wie Kenia, wie Südafrika, wo auch die Kunst- und Kreativszene außenrum einfach versucht wird, einzuladen, einzubinden, dabei zu sein, weil wir auch diesen Ansatz haben der universellen Sprachen, Kunst, Musik und Sport und auch dort immer mehr Methoden anwenden, wirklich vor Ort. Also wir wollen zum Beispiel auch das Projekt Team in Indien unterstützen, indem wir auch dort hinreisen, weil es dort jetzt immer mehr Workshops gibt, auch die das Mittel Kunst und Musik und Sport eben auch verwenden.
Wie wertest du für dich persönlich Erfolg?
Oh, ich glaube, das wurde ich schon mal gefragt neulich bei irgendeinem Podcast. Das
dann müsstest du die Antwort ja wie aus der Pistole geschossen.
Ich glaube, ich wurde auch gefragt, bist du erfolgreich? Schätzt du deine Arbeit so ein? ich glaube, es kann man wahrscheinlich auf verschiedene Strukturen und Ebenen runterbrechen. So, Erfolg für mich für eine Organisation bedeutet, dass sie gesund ist und dass sie den Zweck erfüllt, den sie erfüllen soll. So, und da kann man natürlich auf den Zweck schauen von Viva con Agua Arts. Wir wollen Kunst und Kultur fördern. Wir wollen der Völkerverständigung beitragen und wir wollen WASH-Projekte unterstützen. Das ist sozusagen der Dreiklang, der da verankert ist. Ich glaube, wir machen sehr viel richtig und ich glaube, als Gesamtorganisation können wir erfolgreich sein. Das ist trotzdem auch eine Herausforderung, wie wir so Mammutprojekte hinbekommen, dass wir selber nicht ausbrennen, weil wir nicht das Team komplett aufstocken können und eigentlich wie in der Wirtschaft agieren. So, das heißt, das ist so für mich die Grenze. Wenn dieses Jahr alle happy sind mit dem, was wir für zusätzliche Strukturen eingeführt haben, dann würde ich wahrscheinlich als Gesamtorganisation das erfolgreich sehen. Und ich als Geschäftsführerin habe das für mich versucht mal zu definieren, was sozusagen auch meine Prinzipien sind und ich versuche immer, ich nenne es matriarchaler zu führen, das heißt Prinzipien, die sehr servant leadership, also die sehr dem Team zugewandt sind, wirklich auch umzusetzen, weil ich will, dass es uns als Team gut geht.
Für dich persönlich, was ist da Erfolg?
Für mich persönlich ist Erfolg, ich gucke, dass ich komme schon wieder. Wenn man auch glücklich sein kann bei der Arbeit, wenn man die Ziele, die man sich steckt, erreichen kann, wenn ich eine Vorbildfunktion einnehmen kann als Mutter, als weibliche Geschäftsführerin, wenn ich neue Wege gehen kann, wenn wir haben ein Awareness-Team, wir machen viel mehr im Bereich Nachhaltigkeit, wir machen viel mehr im Bereich mentale Gesundheit. Das ist sozusagen der Punkt, wo ich im letzten Jahr immer mehr dazu gemacht habe. Und diese neuen Wege und diese so ein bisschen Vorreiterrolle einzunehmen, das macht mich glücklich. Und daran würde ich wahrscheinlich auch meinen Erfolg messen, weil wenn wir das alle schaffen, dann wäre ich am Ende des Jahres irgendwie auch glücklich damit.
Siehst du mir, was dich glücklich macht und wie du Erfolg hörtest, was bringt dich garantiert immer auf die Palme?
Menschen mit komischen Erwartungen. Ja.
Und was bringt dich runter von der Palme? Garantiert immer?
Meine Kinder und die Natur. Und Bewegung.
Was machst du gerne für Bewegung?
Aktuell fahre ich Fahrrad, aber ansonsten, ich will nicht Yoga sagen, ich mag diese kulturelle Aneignung nicht. Ich mache sonst irgendwelche Gymnastikübungen und ich schwimme super gerne. Ich bin leidenschaftlich unter Wasser und im Wasser.
Auch in der Elbe?
Ja, würde ich machen. Ich bin jetzt noch nicht so lange wieder in Hamburg, aber ich bin jetzt nach Wilhelmsburg gezogen und die Dove-Elbe, dort kann man baden, habe ich gehört. Ich freue mich darauf im Sommer.
Okay. Es heißt auch, Essen macht glücklich. Hast du da ein Gericht, das dich garantiert immer glücklich macht?
Ich liebe äthiopisches Essen, ich liebe thailändisches Essen und Pizza macht mich auch immer glücklich.
Und jetzt die letzte Frage. Das ist in diesem Podcast immer dieselbe. Stell dir vor, du müsstest Hamburg verlassen für eine doch recht lange Zeit. In diesem Fall würde ich dir zugestehen, dass du die Familie Fritz, wie ihr ja auch irgendwie firmiert, was ich sehr schön finde, die Familie Fritz mitnehmen darfst. Was würdest du in den letzten 24 Stunden vor Abreise hier in Hamburg noch anstellen wollen?
Also ich würde einmal lecker essen gehen und ich würde versuchen, alle meine Freunde zu sehen.
Wo würdest du essen gehen?
Ich glaube, ich würde äthiopisch essen gehen.
Gibt es da einen Geheimtipp, den du nennst?
Ja, es gibt ja Café Karls und Weine, klingt anders als es ist. Also es ist ein Äthiopier in Altona, den mag ich total. Und ich war ja schon immer viele lange Zeiten auch im Ausland und das muss ich schon sagen, das ist das, was dann mir fehlt. Oder ein leckeres Brot essen, sowas, was es ja auch nicht gibt in vielen Ländern der Welt.
Mal was typisch Hamburgisches tun, bevor ich Hamburg länger verlassen muss. Ich gehe zum Äthiopien. Ja. Das spricht aber auch für Hamburg, oder?
Ja, natürlich.
Als multikulturelle
total,
Stadt, oder?
Total, total, total. Das Essen hier ist echt schön. Ich war ja auch ein paar Monate in der Pandemie in Süddeutschland wieder bei meiner Mutter. Da sind wir erstmal gestrandet nach Kalifornien und ich habe da wirklich das Essen vermisst hier, weil man einfach hier so eine Riesenauswahl hat und einfach natürlich die Menschen auch so, aber das ist, habe ich schon gemerkt. Da gab es halt nur Maultaschen, Kartoffelsalat.
Agnes, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat Riesenfreude gemacht. Und ich freue mich total auf die Millantor Gallery. Ich sage es nochmal, 13. bis 16. Juli. Kann man im Vorfeld irgendwie Tickets besorgen? Du darfst jetzt nochmal die Werbetrommel schlagen.
Ja, natürlich. Auf unserer Webseite gibt es dann die Tickets schon. Wir freuen uns total. Oder ihr kommt einfach an dem Tag vorbei. Oder ihr kommt ab dem 13. Juni vorbei. Da kann man nämlich sich über das Helpdesk schon bei uns anmelden und auch einfach mal einen Tag reinschnuppern und mithelfen. Das heißt, man muss gar keine Skills mitbringen. Man kann einfach mal schauen, wo man mit anpacken kann, ob man streicht, ob man irgendwas bohrt, ob man irgendwas macht. Man wird dann von dem Team von uns eingewiesen und kann einfach mal vorbeischauen und hinter die Kulissen schauen.
Das ist doch eine wunderschöne Idee. Super.
Ich freue mich. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Agnes Fritz, Hamburgerin und Kosmopolitin. Ein Punkt, den wir nur kurz ansprachen, möchte ich erläutern an dieser Stelle. Agnes sprach vom Alpagua-Projekt. Dahinter verbirgt sich ein Musikprojekt für Kinder. Protagonist ist das Viva con Agua Alpaca. Seine Leidenschaft ist die Musik und es setzt sich weltweit für saubere Trinkwasserprojekte ein. Und es mag Kids. Deshalb arbeitet es mit bekannten KünstlerInnen aus dem Viva con Agua Kosmos zusammen und präsentiert Social Hits for Kids. Der Musiker Meckes ist dabei. Oder ihr kennt sie schon, Antje Schonmacker. Josie Miller produziert dieses Kindermusikalbum, das gerade im Werden ist. Aber es gibt schon jetzt Pixie-Bücher mit Alpagua, dem gut gelaunten Alpaka. Auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Agnes trefft ihr übrigens in der kommenden Ausgabe unseres Magazins wieder, fotografiert von Julia Schwendner. Schaut doch mal in der kleinen Rast vorbei, dem hauseigenen Kultimbiss am Elbuferweg 85. Da könnt ihr bei einer Premium-Pommes und einem guten, kühlen Getränk vor Ort den Hamburger genießen. Vielleicht trefft ihr auch den Hamburger Kapitän David Pohle. Der kann nämlich auch Fritte, sagt man. Das war's für heute. Ich wünsche euch in diesen alles andere als fluffigen Zeiten Optimismus und hoffe, wir haben euch hier eine richtig gute Zeit bereitet. Danke an Agnes für das offene Gespräch, an Stefan Enrichkeit, an Laura Matta-Morisch, die das Cover-Artwork verantwortet und an das gesamte der Hamburger Team. Und natürlich bedanken wir alle uns auch bei euch für euren Support. Der ist enorm wichtig für uns. Deshalb, wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn am besten, damit ihr keine Folge verpasst. Empfehlt ihn gerne euren Freunden und eurer Familie und allen, die ihr gern habt. Und schenkt uns auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es geht, eine Top-Bewertung. Gerne großzügig sein, das freut uns. Der Hamburger Podcast wird produziert vom Studio Sounds and Pots für das Magazin Der Hamburger. Wenn ihr Vorschläge und Anregungen habt, sendet diese gerne an redaktion@derhamburger.info. Wir hören uns am 15. Juli wieder. Dann sprechen wir endlich mit Christoph Pusch, dem Mann, der den Zuhörkiosk in der Station U2 erfunden hat und inzwischen ein ganzes Team an Ohren um sich schart. Für heute sage ich Tschüss. Schwimmt nicht zu weit raus, passt auf euch auf und hört mehr Podcasts. Ahoi.